Grüße miteinander, guten Tag. Ich staune, dass sich so viele Leute in diesen unterbelifteten Saal begeben haben heute Nachmittag. Ich möchte zwei Fragen stellen. Wer war mit den Vögeln unterwegs heute Morgen? Ah ja, sehr voll, gell?
Ja.
Und wer war mit uns gestern im Wald? Also in diesem Wald? Wow, und ihr seid schon wieder da. Heute geht es in die Büsche. Das Buch, das wir besprechen, ist hinter Büschen an eine Hauswand gelehnt. Und es ist ein wunderbares Buch, natürlich. Für diejenigen, die gestern nicht da waren, möchte ich kurz Zora del Buono vorstellen. Sie heißt Zora del Buono. Ich heiße nur Toni Zwissig. Ja. Ich habe gedacht, als ich das erste Mal Zora del Buono gehört habe, das muss ein Künstlername sein, ist ja üblich, oder? Einer der berühmtesten Schweizer Dichter, Jeremias Gotthelf, hat Albert Bitzius geheißen. Und einer der berühmtesten Schweizer Musiker, DJ Bobo, er heißt Peter René Baumann. Aber auch andere Dichter sind unter anderem Namen berühmt geworden, zum Beispiel Paul Celan. Er hat Paul Auchel geheißen, kann man viel weniger gut sagen. Dann George Orwell hat anders geheißen, wollte, sagt man, hat 150 Pseudonyme verwendet. Woody Allen hat auch anders geheißen. Alan Stewart Königsberg, haben Sie gewusst? Woody Allen. Hugo von Hofmannsthal habe ich gefunden mit einem Fragezeichen, der soll Theophil Morren geheißen haben. Also, ich lasse dir das Fragezeichen in Österreich. Ja. Aber Michel Welbeck hat auch anders geheißen. Ephraim Kishon ebenfalls.
Was wiederum erstaunlich ist, weil Ulbeck kann man ja fast nicht ausschreiben und nicht aussprechen und man weiß auch nicht richtig, wie man schreiben soll. Mhm. Also, dass er sich so ein kompliziertes Pseudonym zulegt, sagt er dann was über ihn.
Habe einen ganz schönen Namen gefunden. Neftali Ricardo da Reyes Basalto. Das ist Pablo Neruda. Und das ist fast in der Nähe von Zora del Buono.
Viele Namen.
Wie kommt man zu diesem Namen?
Eine slowenische Großmutter und das Zora ist ein ganz, ganz gewöhnlicher slowenischer, slawischer Name, das heißt Morgendämmerung. Und Del Buono ist ein sizilianischer Name. Die meisten von denen sind aber um 1800 irgendwas nach New Orleans ausgewandert. Die Del Buonos.
Also kein Künstlername, echt, oder?
Okay, ja.
Wenn Sie jetzt für sich einen Künstlernamen zutun wollen, dann können Sie das. Indem Sie auf Google gehen und dort Künstlername, Schriftsteller eingeben, dann kommen Sie auf eine Webseite und dann müssen Sie Ihr Geburtsdatum und Ihr Geschlecht angeben. Es gibt nur männlich und weiblich. Und dann werden Ihnen 7 Vorschläge gemacht. Ich habe das getestet heute Morgen. Toni Zwissig heiße ich und angeboten wurde mir Markus Zuperecker, Justius Hegelhusen, Vincent Hoffol, Maurice Bedas und den habe ich abgestellt. Ich lebe mit meinem Namen. Das ist bei dir kein Problem, ne?
Nein.
Ja. Sie hat auch noch einen Beruf. Einige Berufe, sie ist ursprünglich nicht Schriftstellerin, sie ist als Zora del Buono auf die Welt gekommen, aber nicht als Schriftstellerin. Sie hat einen anständigen Beruf gelernt, sie ist Architektin geworden, hat Architektin studiert an der Uni, an der ETH und hat diesen Beruf auch ausgeübt. Dann ist sie etwas abgestiegen, ist Journalistin geworden. Ich darf das sagen, ich bin auch Journalist gewesen. Und zwar ist sie bei Mare gelandet. Das ist ein Heft, zu dem du etwas sagst.
Also bei Mare gelandet, wir haben es am Küchentisch gegründet. Ja. Eine Meereszeitschrift, die ein bisschen eine Mischung ist für die Schweizer, kennen das du, das ist eine Kulturzeitschrift. Und hier kennt man eher Geo und das ist so ein bisschen eine Mischung. Und wir kümmern uns seit 20 Jahren um alle Themen des Meeres und ich war oder bin die Kulturredakteurin, aber jetzt nur noch zeitweise, weil eben das literarische Schreiben doch auch Zeit fordert. Also oder Gedankenfreiheit, sagen wir so.
Aber sie gibt auch Schreibkurse. Und das ist der Hintergrund dieses Buches. Das Buch findet statt, oder die Geschichte findet statt, in einem sechswöchigen
Sommerkurs
an der Ostküste der USA mit Leuten so zwischen 20 oder 18 und 25.
Ja, genau.
Die Deutsch lernen wollen oder Deutsch verbessern wollen in 6 Wochen. Und da war sie zum Beispiel mal genau. gewesen, oder?
Genau.
Also Autobiografisches ist hier in Literatur verwandelt worden. Und die Autobiografie, das ist ja wie ein Steinbruch, den eine Schriftstellerin mit sich führt. Offenbar bedient man sich da aus dem Steinbruch und setzt das neu zusammen.
Und kriegt reichert, Ärger. Nachher.
Reichert das an mit Fake News.
Genau.
Ja? Und am Schluss gibt es sein Buch. Ja. Willst du etwas sagen? Es gibt 3 Stränge im Buch, habe ich.
Vielleicht ja, sag
also
mal.
Der erste Strang, habe ich gesagt, ist, das ist dieser Sprachkurs. Dann gibt es aber den Strang Politik drin, der sehr interessant ist. Und der zweite Strang ist die Libido.
Genau.
Du fängst mit der Libido an?
Nein,
also?
Ich fange mit der Politik an. es ist so, das ist ein College, das anders heißt im Roman. Man muss ja aufpassen, was man schreibt und über wen man was schreibt. Es ist aber ein College, was schon in vielen Romanen niedergeschlagen hat, nämlich Herr Reich-Ranicki war übrigens auch dort und hat unterrichtet, Herr Walser war dort, Klaus Modig war dort und immer sind Romane dabei rausgekommen, also bei Reich-Ranicki nicht, aber und es ging dann dort meistens halt um die älteren Professoren, Herren mit den jüngeren Studentinnen und das ist hier nicht so.
Im Gegenteil.
Im Gegenteil. Ich lese jetzt mal, es gibt eine Rahmenhandlung. Die Rahmenhandlung lese ich nur jetzt 1,5 Seiten, damit Sie für den Sound hören, wie es ist. Und danach gibt es etwas wie ein Tagebuch, wie so ein Sommertagebuch. Das ganz Interessante war, als ich das geschrieben hatte, habe ich es in Präsenz geschrieben gehabt. Also Tagebuch, Präsenz, Ich-Form. Es ist ja aber natürlich verfremdet, es ist ja was anderes. Also es ist, natürlich bin es ich, aber es bin es auch nicht nur ich. Und dann kam vom Lektor her, also das Ich-Form, Präsenz sei schwierig. Das sei zu direkt. Dann, ich solle doch das in die Vergangenheit setzen, es literarisieren mehr, das nicht so nah ist. Und dann habe ich mich mit mehreren Leuten unterhalten, unter anderem mit einem Agenten, einem Schweizer Agenten, und der hat mir einen ganz interessanten Satz gesagt. Nur, dass Sie das vielleicht mal, wenn Sie in Zukunft Bücher lesen, sich mal darauf achten. Der hat gesagt, wenn du als Frau in der ersten Person Singular im Präsens schreibst, fallen sie über dich her. Ich glaube, wie sie fallen über dich her. Ja, das ist dann Bekenntnisliteratur. Wenn ein Mann das macht, nicht. Fand ich schon mal interessant. So, wurde ich ein bisschen nervös. Und, so. Und dann habe ich es also tatsächlich in die Vergangenheit gesetzt. Und im Nachhinein habe ich gedacht, das war ein Fehler, es zu machen. Aber hören Sie selber. Aber die Rahmenhandlung ist im Präsens geblieben und dann geht es zurück. Also das ist einfach der Anfang. Sie bellen, Sir, möchte sie zu ihm sagen. Sie blaffen und fletschen. Fehlt nur noch, dass sie sabbern. Warum solch hässliche Wörter, die sonst nur für Hunde gelten, denkt sie. Dabei mag ich Hunde doch. Sie sehen fratzenhaft aus, das Gesicht eine Grimasse, holzschnittartig. Sind sie ein abgrundtief böser Mensch? Oder nur erstklassig geschult, ein professionell aufgemotzter Angsteinflößer. Ihr Körper ist zu wuchtig für meinen. Sie stehen, Ich sitze. Ihre Waffe mir auf Augenhöhe, eine Glock wahrscheinlich, die kennt man ja aus Filmen. Sie demütigen mich. Ich will mich von dir nicht demütigen lassen, in Gedanken duzt sie den Officer jetzt, dann ist er nicht so mächtig. Vielleicht ist das ein guter Trick gegen die Angst. Der Junge nebenan guckt verstört, er ist verstummt. Vorhin hat er noch geredet, sich höflich zu erklären, versucht der schmale Asiate. So wie sie es auch getan hat. Sie haben einander keinen Blick zugeworfen, auch wenn es ihr ein Bedürfnis gewesen wäre. Doch bloß nichts Verschwörerisches aufkommen lassen zwischen Fremden. Es könnte gegen einen verwendet werden. Er hat in einer anderen Maschine gesessen als sie, aber das spielt keine Rolle mehr. Hier hocken sie nun wie Gefangene. Draußen das gleißende Licht des Südens, drinnen kaltes Neon. Frösteln, nicht nur wegen der lachhaft niedrigen Raumtemperatur. Sie möchte jetzt gerne Seth anrufen. Ein weiterer Beamter kommt auf sie zu, den kennt sie noch nicht, wahrscheinlich Schichtwechsel, vielleicht ein Vorgesetzter, ein Schwarzer diesmal. Er geht breitbeinig und langsam, so wie alle hier breitbeinig und langsam gehen, auch die Frauen, ihre Körper ganz sicher. Die Staatsgewalt hat sich in sie eingeschrieben, so verdammt stark fühlen sie sich mit dem Apparat im Rücken, im Nacken, in jedem Muskel. Er lässt ein Blatt Papier auf den Tisch schweben. Sie erkennt es sofort. Es ist nicht irgendein Schriftstück. Es ist das Schriftstück. Man hat es ihrer Handtasche entnommen. Beide stehen vor ihr und blicken auf sie herab. Sie haben gelogen, Mrs. Ostern, sagt der Weiße, dessen Stirn plötzlich glänzt. Und wir mögen es nicht, wenn wir angelogen werden. Er schiebt ihr das Papier hin, alle 10 Fingerkuppen darauf gepresst. Gespreizt sieht es aus und trotzdem bestimmt. Er rückt es zurecht. Es soll ganz vor ihr liegen. Vielleicht leidet er unter einem Zwang. Sein Plastikausweis baumelt vor ihr. Er heißt O'Leary. Das wollte sie gar nicht wissen. Wollte ihn ohne Geschichte lassen. Doch schon setzen irische Fantasien ein. In was für einer Beziehung stehen Sie zu diesem Mann? Fragt der Schwarze und rückt ein Foto von Seth. Zückt ein Foto von Seth. Legt es auf das Papier. Er war mein Student, antwortet sie. Und sonst? Fragt er. Sonst weiter nichts, sagt sie und schaut ihm in die Augen. Er wird auf das Entlarven von Lügen trainiert sein, denkt sie und bemüht sich um einen standhaften Blick. Planen Sie, ihn zu treffen? Fragt er. Ich treffe viele Leute, sagt sie, an verschiedenen Colleges und Universitäten. O'Leary schaltet sich ein, die Daumen nun in den Waffengürtel eingehakt. Er wiederholt den Satz. Planen Sie, ihn zu treffen? Sie denkt an Seth, hat dieses Bild vor sich, wie er am Getränkeautomaten steht, sieht ihn von hinten, die rabenschwarzen Haare nass und schulterlang, ein weißes Unterhemd über der hochgekrempelten Jeans, barfuß wie meist. Planen Sie, ihn zu treffen. Jetzt ist der Schwarze wieder dran. Sie liest sein Namensschild, Freeman. Welch ein Hohn, denkt sie matt. Sie wollen ihr die Frage in den Kopf hämmern, sie mürbe machen durch Wiederholung. Nein, sagt sie, ich plane nicht, ihn zu treffen. Das ist der Anfang der Rahmenhandlung. Sie will in die USA einreisen und wird nicht reingelassen. Es ist mir einmal passiert, ich weiß nicht, wer von Ihnen schon mal mit der Immigration-Behörde in den USA Ärger hatte. Ist jemand schon mal rausgenommen worden und nicht? Nein, niemand? Seien Sie froh. Doch, was ist passiert?
Ich habe die Einreisegebühr nicht gezahlt und sie haben mich nicht zahlen lassen.
Und mussten zurück?
Ja, sie haben mich zurückgeschickt.
Wirklich? Okay. Wahnsinn. Mir ist es auch einmal passiert, ich musste nicht zurück, aber es war wirklich sehr, sehr furchteinflößend. Ja, furchteinflößend. Jetzt gibt es einen Rückblick, was passiert, wieso diese Frau nicht in die USA eingelassen wird. Und ich fange an, ich lasse jetzt ein bisschen was aus. Ein Sommer, der die Welt veränderte. Die Welt im Großen und die im Kleinsten. Meine also. Ein Sommer mit 2 jungen Männern, revolutionär in der Theorie der eine, wahrhaft revolutionär in der Praxis der andere. Der Theoretiker Marx-Zitate im Petto stand beim ersten Zusammentreffen da wie ein Pirat. Blaues Kopftuch, geknotet über schulterlangem pechschwarzem Haar, Kinnbart und Schnauz und auch sonst unrasiert. Eine Hipster-Allüre. Ein forschender, fordernder Blick aus dunkelsten Augen, hinter schwarz geränderter Brille. Viel Schwärze also für solch einen jungen Mann, gerade erst im Teenageralter entschlüpft. War 20 Jahre alt, sein Name lautete Seth Swartz. Die Schwärze war gewissermaßen amtlich festgehalten. Den anderen kannte man nur von Bildern. Es waren immer dieselben. Ein wohlerzogen, geradezu biederwirkender junger Mann, sehr blass, akkurat geschnittenes Haar, 10 Jahre älter als der Pirat und bald weltberühmt. Edward Snowden. Ob der Pirat auch großes Vollbringen sich vom Maulhelden zum Aktivisten entwickeln würde? Im Laufe von 10 Jahren konnte viel passieren. Man hätte vorspulen wollen, um das Ergebnis zu sehen, konnte aber nur abwarten und hoffen, weil man Rebellen mochte, so wie ich. Ein dritter Mann würde auftauchen, wesentlich älter als die beiden anderen, ein Mensch, der mehr wusste, als gut für ihn war, der nervös war wegen dieses Wissens und der Geschichte dieses Sommers, der Kleinen, obwohl sie direkt zusammenhing mit der Großen, die entscheidende Wendung geben sollte. Er nannte sich Dave. Dave kann jeder heißen. 3. Juli 2013. 26 Tage, nachdem der Guardian und die Washington Post über das NSA-Programm Prism berichteten, lässt Bundeskanzlerin Angela Merkel am 1. Juli 2013 verkünden, das Abhören von Freunden sei inakzeptabel. Wir sind doch nicht mehr im Kalten Krieg. 2 Tage später telefoniert sie mit Barack Obama. Man nehme die europäischen Sorgen durchaus ernst, beschwichtigt der amerikanische Präsident. Dann fängt sie an zu unterrichten. Sie hat 6 Studenten im Kurs, unter anderem dann eben auch diesem Seth Swartz. In den USA muss man wissen, als Dozent oder als Dozentin muss man vorher einen Test machen, online jetzt mittlerweile, was man alles mit den Studenten machen darf und was nicht. Es ist wirklich sehr unangenehm, weil man wird total verklemmt. Also wenn ich da den Journalismuskurs angeboten habe, den ich jetzt nicht mehr anbieten kann nach dem Buch, ist es so, dass dir wird vorher gesagt, sie dürfen mit den Studierenden nicht reden über Sex, Rasse, Religion, Politik und was war es noch? Religion, Gender, genau. So, und dann habe ich auch gesagt, ja, wir machen einen Journalismuskurs. Ich kann ja nicht über Sport, ja, also so. Also das heißt, man wird total vorbereitet, was man darf, was man nicht darf. Und über dem ganzen Campus es ist immer eine gewisse Atmosphäre der Angst. Und zwar geht es nicht darum, dass jetzt die MeToo-Debatte kam danach, es geht nicht um diese Übergriffe, dass die Studierenden geschützt werden müssten, sondern es geht darum, dass sie nicht in ihren Gefühlen verletzt werden, weil wenn sie in den Gefühlen verletzt worden wären, würden die Eltern das College verklagen. Also es geht immer nur um die Abwehr von Klagen. So. Und in dieser ganzen Situation passiert das eben, entwickeln sich hier so die Dinge, ja, in diesem Sommer, in dem eben Edward Snowden in unser aller Leben getreten ist. Und ich muss sagen, es tut mir leid, dass er aus unserem Leben schon wieder so raus ist. Und wir werden uns alle noch irgendwann wahnsinnig wundern, glaube ich, was alles passiert. Diese Studierenden müssen also eine College-Zeitung machen und Seth Swartz hat sich entschieden zu dieser ganzen Snowden-Sache. Und auch wenn man jetzt darüber nachdenkt, in diesem Sommer 2013, das ist für uns jetzt, es ist schon so lange her, hat man das Gefühl, aber was war das damals für eine Aufregung? Also ich habe das als ungeheuerlich empfunden, was man da alles erfahren hat. Du wahrscheinlich auch, oder? Und dieser Seth Swartz eben auch. Helle Aufregung im Kurs. Seth hatte sich vor die Klasse gestellt und referierte. Er eiferte sich, war erbost, redete laut und schnell. Die anderen starrten ihn an. Der bedrohliche Glanz des Leidenschaftlichen. Ein Hauch von Wahnsinn auch. Der Kursraum war seine Bühne, wir sein Publikum, halbwegs atemlos. Edward Snowden war im Flughafen von Moskau vor die Öffentlichkeit getreten. Kein Phantom mehr, sondern plötzlich real. Er ist ein Held, sagte Seth. Er ist ein Verräter, sagte Lisa. Und Leonard, er ist eine Bedrohung für Amerika. Es war drückend heiß, alle schwitzten, waren nicht nur innerlich erhitzt. Sie spürten, dass ich ganz auf Sefs Seite war, sahen, dass seine Erregung auch bei mir ein Fieber auslöste und wir uns auf einem gemeinsamen Pfad befanden. Microsoft hat ihnen gegeben die Zugangsdaten zu unseren E-Mail-Adressen. Die arbeiten mit der NSA zusammen. So und? Winkte Leonard ab. Ich habe keine Geheimnisse. Ich auch nicht, rief Lisa. Er gehört ins Gefängnis. Man muss ihn verhaften. Die kriegen den sowieso. Die CIA ist nicht doof, ja. Der wird liquidiert, warf José ein. Er saß abseits von den anderen. Seth sagte nichts mehr. Ging auffallend langsam zurück an seinen Platz, zog die Schultern hoch, wirkte wie ein alter Mann. Der Rest der Stunde gestaltete sich schwierig. Plötzlich waren alle wortkarg. Nur Depp versuchte die Anspannung mit munteren Bemerkungen aufzubrechen. Markus guckte fröhlich, freundlich, während Sally Fingernägel kaute. So. Seit Tagen ging unter den Dozenten das Gerücht, dem Essen werde ein Abführmittel beigemengt. Rundum also ernsthafte Verdauungsgespräche. Man wurde in allerlei gastroenterologische Abgründe eingeweiht. Freund Gernot vermutete ein Pulver im Fruchtsalat. Er wollte Spuren davon gesehen haben. Das werde an vielen Universitäten so gehandhabt, behauptete einer. Die Studenten sollten die Nahrung möglichst kurz im Körper behalten. Falls es jemals zu einer Lebensmittelvergiftung komme, erledige sich das Thema in Windeseile quasi von selbst. Der Grund sei natürlich nicht die Sorge um das Wohlergehen der Studenten, sondern die Angst vor elterlichen Klagen und Schmerzensgeldforderungen, wie immer in diesem Land. 19. Juli 2013. Angela Merkel antwortet auf der Bundespressekonferenz auf die Frage, ob sie das Gefühl habe, ihr Handy werde abgehört. Nein. Um jetzt noch einmal klar etwas dazu zu sagen, was wir über angebliche Überwachungen auch von EU-Einrichtungen und so weiter gehört haben. Das fällt in die Kategorie dessen, dass man so etwas unter Freunden nicht macht. Das geht nicht. Dir ist schon klar, dass der Junge in dich verliebt ist, sagt die Römerin. Das ist unmöglich, antwortete ich. Ich könnte seine Mutter sein. Ich habe gesehen, wie er dich anschaut, sagte sie. Glaube mir. Klammheimliche Freude über diese unerwartete Bestätigung des eigenen Verdachts. Jetzt führen wir schön auf die Liebe über, oder? Das ist jetzt mal der erste Teil, nachher kommt ein kürzerer Teil.
Ja, und der hat Seth geheißen.
Wer hat Seth geheißen?
Der Seth.
Der Seth? Der echte Seth?
Der echte Seth.
Nein, natürlich nicht. Er ist neugierig. Was ist Wahrheit, was nicht?
Das ist ja spannend, das wollen Sie alle auch wissen.
Es wäre albern zu sagen, dass das alles erfunden ist. Das wäre einfach lächerlich, ich finde es auch immer absurd. Es ist interessant, was in dem Buch passiert ist, ist, dass die Geschichte, wie sie so, also es ist dann so, er begegnet, oder sie begegnet im Wald einem Mann, dessen Bruder bei der NSA ist. Im Buch ist es der Sohn. Das ist mir wirklich passiert.
Ich habe NSA heißt?
National Security, der Dingsbums, da haben Geheimdienst, Dings, ja, danke, Agency. Das hat alles verändert, weil dieser Mann hatte mir damals im Sommer 13 all diese Dinge erzählt, die wir jetzt schon wissen. Damals glaubte man noch nicht, dass wenn man das Handy hier weg hat und ausgestellt hat, dass da trotzdem mitgehört werden kann. Das wusste man alles noch nicht. Ja. Und diese Dinge, die dann im Buch sich so entwickeln, von denen man aber noch nicht wusste, wie sie sich entwickeln, haben sich im echten Leben dann auch wieder entwickelt. Aber anders. Hm. Also das ist, der Roman endet dann mit etwas, was komplett erfunden ist und hat sich aber später, 2 Jahre später, sind dann die Dinge im echten Leben tatsächlich so passiert. Jetzt ist es schon wieder alles anders.
Also, lass uns hören.
Lass uns hören. ja. Also das ist dann so, genau, es kocht dann hoch zwischen den beiden. Sie macht sich wahnsinnige Gedanken darüber, geht das jetzt, dass die jetzt diesen Studenten so toll findet, ja. Oder ich mache mir Gedanken darüber, dass man, das, ob geht das oder geht das nicht. Und dann gibt es Situationen, die Frage ist ja so ein College abgeschlossen von der restlichen Welt. Das ist wie eine Lupe oder es ist wie ein Kreuzfahrtschiff. Es gibt ja so Orte, auch Krankenhäuser, es gibt ja so Orte, abgeschlossene Orte, wo die Dinge, weil sie abgeschlossen sind vom Rest der Welt, sich viel schneller entwickeln oder es Dinge passieren. Also bei Mare hatte mir mein Chefredakteur immer gesagt, kaum legt ein Forschungsschiff ab. Ja, ist immer seine These gewesen, er war auf Forschungsschiffen, passieren die unglaublichsten Affären, Liebesgeschichten, alle verheiratet, egal, das Schiff legt ab, es gibt nur noch diese Welt und man denkt, es passieren Dinge, die von denen man vorher nie gedacht hätte, dass man sie tut. Das ist die Forschungsschiff-Situation, wie mir das erzählt wurde. Ein College ist ähnlich. So.
Das ist für uns alle ganz neu. Ja.
Naja, weiß ich nicht. Internate, es gibt ja so Situationen, wo man ist, wo in der kurzen Zeit intensiv aufeinander, wer das auch immer erzählt, sind die Leute, die Filme drehen. Dann sind sie 6 Wochen irgendwo auf einem Dreh und du bist so intensiv zusammen und nachher, du weißt ja, nachher fällt das alles wieder auseinander und vorbei ist es. Und natürlich passieren da Kurorte, der Kurschatten kommt nicht von hier. Wir sitzen hier im Kurhaus, ja. Also gucken Sie sich bitte die neben Ihnen sitzen, ganz genau an. Ich lese jetzt einen Text, wo das ein bisschen so hochkocht. Ja? Können Sie noch? Endloser Sommer, das Beruhigende des Repetitiven. Der Wunsch, dass es immer so weitergehen solle. Immer Spätsommer, immer mildes Abendlicht. Immer das Geräusch des schwankenden Schilfgrases, durch das ein lauer Wind streifte. Immer offenstehende Fenster, aus denen Lachen erklang. Immer dieser Ort, um den sich unsere ganze Existenz drehte. Ein paar Metallstühle und ein paar runde Tische unter blauen Sonnenschirmen. Es war das erste Mal, dass Seth einen weniger panischen Eindruck machte. Also man muss sagen, dieser NSA-Typ hat dann all diese Dinge erzählt, die wir heute wissen. Und Seth Schwartz ist eingeknickt und hat diesen Text, den er über die NSA schreiben wollte, nicht geschrieben, aus Angst von der NSA. Was sie oder mich oder wen auch immer als Dozentin frustriert hat. Dabei war das klug, aber das wusste man damals alles nicht. Es war das erste Mal, dass Seth einen weniger panischen Eindruck machte. Wir saßen in großer Runde, die sich nach und nach verkleinerte. Zum Schluss waren wir zu viert. Seth pulte einen Kern aus dem Melonenschnitz, steckte ihn mir auf dem Messer hin, fragte, was dieser einzelne Kern für das große Ganze bedeute. Mir war die Frage ein Rätsel. Dennoch versuchte ich, mit seiner juvenilen Gedankenwelt mitzugehen. Er spottete, mit Frauen könne man nicht philosophieren. Die beiden anderen guckten irritiert. Er wollte nicht mehr sitzen bleiben, sagte, ich will rauchen. Wir gingen zum Auto, ließen die 2 Studenten allein, sollten sie doch reden. Wieder eine dieser verbotenen Fahrten, in die Stadt hinunter, zur Tankstelle, Tabak kaufen. Dann zum Wasserfall auf die Steine, schon beim 2. Besuch, das Gefühl einer rituellen Handlung. So schnell konnte aus irgendeinem Ort unser Ort werden, von nun an für alle Zeiten besetzt. Ich war still erbost, wenn andere diesen Platz ebenfalls zu ihrem Platz erklärten. Auch sie wahrscheinlich mit einem Gefühl der Ausschließlichkeit. Es stahl einem das Exklusive. Wir machten Wortspiele, die Lehrerin und der Schüler in ihrem ureigenen Element. Von Seil und Tau ging es zu Schnur und Schnurz und Schnurren und Schnüren und Schnürsenkel, dann zu Faden und Fädeln und Fäden, schließlich zu den Fäden. Und es endete beim Fädehandschuh, der jemandem hingeworfen wird. Seth wiederholte die Worte immer wieder. Wir waren in einem einzigen Faden, Fäden, Fäden, Fädenrausch. Er unterstrich jeden Begriff mit den Händen. zeichnete feine Linien und dicke Taue in die Luft, schleuderte dem Feind den Fehdehandschuh vor die Füße, ging über zum Duell, sprang wie Rumpelstilzchen über die Wiese, kam zurückgehüpft, zeigte auf das rote Holzherz, das er an einer Schnur um den Hals trug, erzählte, wo er es gefunden hatte. Gestolpert sei er, und da habe es vor ihm in einer Pfütze gelegen, am Straßenrand in Manhattan, ein Zeichen, ein Glücksbringer für ihn. Er stellte sich die Mädchen und Frauen vor, die es getragen haben könnten. Die große Welt des Weiblichen, die noch auf ihn wartete, da baumelte sie, direkt auf seiner Brust. Ich sah es mit Neid. Viele Bilder für die Jugend fallen einem ein. Das springende Fohlen mit seinen stachsigen Beinen, dieses unendlich unschuldige Glück auf der Weide oder ein Welpe, der sich ermattet einrollt unter seinesgleichen nach dem Spiel. Auch Seth schien sich einzurollen, wurde ruhig und zahm und rauchte eine Zigarette, bevor er zum nächsten Abenteuer weitereilte. Lass uns zur Brücke rübergehen. Da flattert ein komisches Licht. Was ist das denn? Und guck mal, der Mond. Das sieht so idyllistisch aus. Die Hängebrücke war schmal, jeder Schritt ließ sie schwingen. Ein leiser Schwindel erfasste mich, drei Lampen schwangen mit. Jene direkt über uns flackerte, ging aus und wieder an, dann erneut aus. Wir standen einander im Dunkeln gegenüber. Das Gelände war überhoch, alles musste hier immerzu ganz, ganz sicher sein. Wir fühlten uns wie Kinder, die Umgebung zu groß für uns. Wer übers Geländer gucken oder gar aufs Wasser spucken wollte, und wer wollte das nicht? Musste hochkraxeln, die Füße auf die Holzlatten stützen, sich hochziehen. Wir übten und lachten. Dann sprach Seth plötzlich wieder von Wörtern, sagte knutscheln statt knutschen. Ich erklärte knutschen und schmusen und kuscheln und knuddeln. Fein abgestimmte Unterschiede. Er wollte über jeden Begriff genau Bescheid wissen. Wurde beim Knuddeln geknutscht? Und konnte man schmusen, ohne zu küssen? Und was bedeutete das alles auf Deutsch? Die Lampe ging an und aus und dann wieder an. Er sagte, ich will kein Licht jetzt. Ich stand vor ihm, konnte nicht mehr sprechen, sah nicht mehr seine Jugend, sondern steckte auf einmal wieder in meiner eigenen. Wir waren gleich alt, gleich unerfahren. Ich war verstockt und schüchtern, wollte gerade die Hand ausstrecken. Da schwang plötzlich der Boden, mir war schwindelig. Die Lampe flackerte, jemand kam auf der Brücke auf uns zu. Ein Mann, wer war das bloß? Einer vom College oder ein Townie? Es war weit nach Mitternacht. Ich drehte mich weg, wollte nicht erkannt werden. Drückte mich an das Geländer, spürte das Holz an meiner Wange. Es war absurd. Der Mensch ging vorbei, den Hügel hoch. Ich wollte über uns sprechen, über die Unmöglichkeit eines Uns. Sprach stattdessen von Philip Roth und Wladimir Nabokov und auch von Thomas Mann. Von all diesen alten Männern also, die unbotmäßiges Begehren in Weltliteratur verwandelt hatten. Von alten Männern überhaupt mit ihren jungen Frauen und der gesellschaftlichen Respektabilität dieser Verbindungen. Ich sagte auch, dass Urmel mich vor ihm gewarnt hätte. Und nicht nur Urmel, sondern auch andere Professoren, die Mitbewohnerin zum Beispiel. Fuck the professors, schimpfte Seth laut. Ich bin ein Mann. Und du bist eine Frau. Und alles ist möglich. Oben an der Main Street saßen Studenten auf der Mauer und blickten in unsere Richtung. Wir hörten ihr Lachen. Mir wurde warm. Wir müssen weg hier, dachte ich. Und sagte, lass uns zum Stammtisch gehen. Einmal in der Woche fand der deutsche Studentenstammtisch in der schicksten Bar des Dorfes statt. Wir gingen wortlos über die Brücke und dann die Stufen zur Main Street hoch. Standen einen Moment in der Ausgucknische hoch über dem Wasserfall. Spritzende Gischt. Wir lehnten an der Backsteinmauer. Es war ein diskreter, geschützter Ort. Ich fragte mich, wer sollte den Anfang machen? Ich wollte, doch durfte es nicht. Dann trat ich panisch aus der Nische hinaus. Es hätte so einfach sein können. Schummriges Licht leuchtete uns aus dem Lokal entgegen. Wir gingen über die Straße, betraten gemeinsam den Raum. Die Musik war laut. Knapp 20 Leute waren um diese Zeit noch da. Und alle starrten uns an. Ich stellte mich zu ein paar Kollegen an den runden Tisch. Auch ein Spanier war dabei. Seth verzog sich zu den Studenten aufs Sofa nach hinten. Wir schenkten einander keine Beachtung mehr. Dezidiertes Desinteresse. Der Spanier gab mir einen Whistlepick aus. Ich trank den Whisky viel zu schnell, sprachlos, ob der eigenen Verwirrung. Ich bin ein Mann und du bist eine Frau und alles ist möglich.
Die Schweizer sagen, kommst du ein bisschen rauf? Steigt das dir wieder hoch?
Ja, so. Und das geht dann noch weiter. Da passieren noch Dinge. Und dann, aber das erzähle ich jetzt nicht alles.
Wollen wir noch schnell bei Philipp Rosheim haken?
Ja, sehr gerne.
Kürzlich ist ein Buch erschienen von einer jungen Schriftstellerin, die ihn eben auch so kennengelernt hat. Von Holiday. Und das Buch hat Erfolg.
Ja, das Buch hat natürlich Erfolg. Also erstens, sie schreibt das gut. Es ist gut, sehr gut geschrieben. Aber es ist natürlich Philip Roth, ja, also das ist, natürlich ist das ein großer, das ist einfach der größte Amerikaner, ja, oder einer der größten, von daher ist das natürlich, sind die Leute neugierig, was da passiert ist, aber da sie das auch wirklich gut geschrieben hat, ist es nicht einfach nur ein voyeuristisches Ding, sondern das ist schon interessant. Und natürlich ist er ja eingegangen in die Geschichte als immer dieser alte Mann mit den jungen Frauen und schon wieder ein Buch vom alten Mann mit jungen Frauen, nochmal eins und so. Aber trotzdem ist er einfach groß. Ja.
Ich habe nach 10 Jahren den menschlichen Makel gelesen und irgendwann vor 10 Jahren mal aufgehört nach 15 Seiten, so halt Männerfantasien. Und ich finde jetzt auch, der kann wirklich schreiben. Also,
du bist jetzt eben auch älter geworden. Ja,
habe ich mir jetzt auch gerade gedacht, hat das etwas damit zu tun. Aber nein, so ein unglaublicher Schreiber, was der einpackt in einen Satz, das ist gewaltig.
Ja, das ist schon gut. Es ist ein Thema, ich meine, das ist einfach ein Thema, große Altersunterschiede sind subversiver, ich meine, man hat das war alles noch vor Macron und also Emmanuel und Brigitte und wie die das machen, ist schon großartig, aber es sind natürlich Franzosen, ja, das sind einfach, die sind immer ein bisschen weiter in solchen Sachen und das ist, aber ansonsten ist das schon, ich habe auch gemerkt, nachdem ich das Buch geschrieben hatte, das kam gut an, aber es gab doch Freundinnen, die mich dann komisch angeguckt haben, weil sie dachten, ich gucke ihre Söhne komisch an, was natürlich überhaupt nicht der Fall ist. Aber also man ist dann plötzlich in einer Ecke, nur weil man so ein Thema mal durchdekliniert hat, quasi auch schriftlich, bist du plötzlich in der Ecke drin, aber es geht ja um zwei Menschen, ja, es geht ja einfach um zwei Menschen. Und man verbietet sich wahrscheinlich schon ganz vieles, weil es eigentlich nicht geht. Und natürlich wird das immer weniger, weil die Gesellschaft immer offener wird, das ist schon gut. Und von daher, go for it.
Was darf man, was kann man schreiben als Schriftstellerin, wenn man da in Steinbruch wühlt?
Naja, man muss halt schon gucken, was man, soll man den Leuten, über die man schreibt, wenn es so nah dran ist, das Manuskript geben. Und ich empfehle nur, man sollte es ihnen frühzeitig geben, bevor der Verlag es im Programm schon angekündigt hat, weil wenn es dann doch nicht klappt, also ich habe es jetzt, in diesem Fall habe ich es allen Beteiligten, die drin waren, also auch den Studien, also den Dozenten natürlich, weil die 10 Leute, die dabei waren, erkennen sich wieder, alle anderen erkennen die nicht, ja, aber diese 10 eben
schon. Und die Mutter von ihm?
Das ist ein anderes Thema, das ist ja nur auf Deutsch erschienen.
Ja. Und das ist nicht übersetzt?
Bislang hat sich noch niemand gemeldet, nein, aber...
Gibt es Projekte?
Nee, nein, nicht eigentlich.
Ja, dann frage ich nicht weiter.
Ja. Ja. Nee, mal schauen. Man muss damit danach halt leben. Also wenn man Dinge macht, also ich habe auch in meinem ersten Roman habe ich jemanden verwurstet, der redet nicht mehr mit mir und ich würde es jetzt heute auch nicht mehr so machen. Also das war nicht okay. Also, aber das muss man auch selber irgendwie wie lernen. Wie baust du die Leute ein? Wie sehr darfst, musst du sie verfremden? Sind sie sogar beleidigt, wenn man sie verfremdet? Weil das ist auch so schwierig. Mhm. Und einfach nur einen anderen Namen und eine andere Haarfarbe und ein bisschen jünger oder älter machen, nützt eben auch nichts. Ja? Mhm. Also natürlich erkennen sich Leute, wenn sie Dinge gesagt haben oder so. Aber das ist halt einfach, glaube ich, das Schicksal. Also man hat halt dann ein paar Leichen. Also in dem Fall nicht.
Die Dame da hinten möchte fragen, gibt es Steff noch?
Wer möchte das fragen? Er möchte das fragen. Ja. Also ja, das ist ein... Ja, wir müssen gehen. Siehst du, er macht hier die... Ja, es gibt ihn noch. Er macht da die Uhrzeit. Ein junger Mann, der sucht und noch nicht weiß, was aus ihm werden soll, weil es, glaube ich, für junge Leute heute wahnsinnig schwierig ist, in diesem Überangebot zu wissen, wer sie sind und was sie wollen. Mhm. Aber das kennt man ja auch von den eigenen Kindern. Es ist nicht ganz einfach für die heute.
Okay. Und für dich?
Für mich ist es nicht schwierig im Moment.
Also, Fragen von Ihnen noch? Die ultimative,
nee, hat gesagt,
die ultimative Zeit. Frage von Ihnen. Wer wagt es?
Er macht schon die ganze Zeit so.
Wer wagt es? Alles ist gesagt.
Alles ist
okay,
gesagt.
Danke. Ein letztes Wort noch. Es hat, glaube ich, noch Karten für heute Abend. Und morgen wird wahrscheinlich draußen gelesen.
Ach schön.
An der Sonne. Sie sind alle herzlich eingeladen. Und das Buch kann man natürlich kaufen. Und sie ist an der Bar und wird es unterschreiben.